Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln. Dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit, und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt, nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, dem 4. Mai 2025, gleich dem 14. Ordi Behesht 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahdul Balagha. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Senderei Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Bleiben Sie dran!
Volkstümliche Erzählungen aus Iran.
Liebe Hörerfreunde, wir haben in den letzten Beiträgen über zwei Arten der volkstümlichen Literatur des Iran gesprochen, nämlich über das Matal und das Masal. In diesem Teil möchten wir uns speziell den Tierfabeln zuwenden. Tierfabeln gibt es in Prosa- und Poesieform und sie haben für verschiedene Altersstufen und Bevölkerungsteile ihren besonderen Reiz. Viele von diesen Tierfabeln haben Poeten und Schriftsteller aus dem Volksmund übernommen. Die Tierfabeln gehören zu den Formen der Volksliteratur, die sowohl unter dem einfachen Volke als auch unter den Studierten beliebt und verbreitet waren. Sie wurden gerne als lehrreiches Beispiel angeführt. Mystiker und bekannte Philosophen, Gelehrte der Ethik und Theoretiker in Kultur, Politik und Gesellschaftsfragen haben sie genutzt, um etwas zu veranschaulichen und sich verständlich zu machen. Fast könnte man sagen, dass die Tierfabeln zu den am meisten verwendeten Erzählungen gehören. Denn sie finden bei allen Gefallen, von den Kindern bis zu den Erwachsenen, dem einfachen Mann bis zu den Akademikern. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum einen sind diese Tierfabeln kurz und in einfacher Sprache gehalten. Außerdem ist ihre Botschaft von allgemeiner Gültigkeit. Das Interesse an Tierfabeln lässt sich auch dadurch erklären, dass Charakter und Verhalten der Erzählfiguren dem Hörer vertraut sind. Für die meisten Tierfabeln gibt es ähnliche Erzählungen in anderen Kulturen und Sprachen. Dies zeigt, dass die Botschaften und der Inhalt dieser Erzählungen universal sind und von allen verstanden werden. Tierfabeln sind ein geeignetes Mittel, wenn man die Absicht verfolgt, indirekt seine Meinung auszudrücken oder eine Wirkung beim Gegenüber zu erzielen. Ein typisches Beispiel für Tierfabeln, die gerne von Leuten entsprechen, die ihre Absicht angewandt und verschieden gedeutet wurden, ist die Erzählung von der Maus und dem Kamel. Sie fand in verschiedenen Literaturwerken Verwendung. Wir finden verschiedene Varianten dieser Erzählung, zum Beispiel im Masnavi von Maulana Rumi, den Maqalat von Shamse Tabrizi und dem Asrarname von Attar Nishaburi. Auch die Fabel vom Affen und dem Zimmermann sowie die vom Rebhuhn und der Krähe sind variiert und aufgrund unterschiedlicher Deutungen verwendet worden. Diese beiden Erzählungen stammen aus Kalile Vadimne, einer alten indischen Fabelsammlung. In ihnen wird das unüberlegte Nachahmen anderer kritisiert. Der Affe verliert dadurch, dass er den Zimmermann nachahmen will, sein Leben und die Krähe vergisst ihre eigene Gangart, nachdem sie die des Rebhuhns nachgeäfft hat. Der Inhalt dieser beiden Geschichten taucht auch in anderen iranischen und nicht-iranischen Texten auf. Bei dem Griechen Aesop finden wir die Fabel vom Affen, der wegen seines Versuchs, jemanden nachzuahmen, dem Fischer ins Netz gerät. Außerdem bringt Aesop auch die Geschichte vom Kamel, welches wie der Esel tanzen will und sich dadurch nur blamiert. Der französische Schriftsteller Jean de La Fontaine bringt die Fabel von einem Frosch, der sich aufbläst, um so groß wie die Kuh zu werden und schließlich zerplatzt.
Es folgt nun unsere Fabel vom Kamel und der Maus. Sie stammt aus dem Masnavi von Jalaleddin Muhammad Rumi. Aus alten Zeiten wird wie folgt berichtet. Eine junge Maus durchquerte einmal eine große Steppe. Diese Maus hatte eine sehr hässliche Eigenschaft. Sie dachte nämlich, sie wäre die klügste und stärkste aller Mäuse. Der Stolz hatte ihr die Vernunft geraubt. Sie war völlig von sich eingenommen. So marschierte sie pfeifend und singend weiter, bis sie plötzlich ein Kamel sah, das am Wegrand graste. Die stolze junge Maus dachte, »Ach, wie wäre es, wenn ich dieses Kamel stehle?« Die Idee gefiel ihr. Also nahm sie das Kamel an der Hafterleine, um es hinter sich herzuziehen. Das Kamel leistete keinen Widerstand und trottete selber hinter der Maus her. Er hatte sich gerade am frischen Gras satt gefressen, war guter Laune und hatte nichts gegen ein wenig Ablenkung einzuwenden. Gern wollte es wissen, was die kleine Maus, die an der Hafterleine zog, wohl vorhat. Thank you. So folgte das Kamel also der Maus, während die Maus nichts davon ahnte, dass das große Tier nur zum Spaß mitläuft. Aber sie glaubte fest, dass sie selber es sei, die das Kamel am Halfter hinter sich herzieht. Darauf war sie ganz stolz und dachte, »Wer hat je erlebt, dass eine Maus ein Kamel hinter sich herziehen kann? Oh ja, ich bin wirklich stark. Ich bin die stärkste und schlauste Maus auf der Welt.« Die Maus und das Kamel gingen also immer weiter, bis sie schließlich an einem breiten Bach angelangt waren. Die Maus blieb stehen und starrte ratlos auf den rauschenden Bach. Sie überlegte hin und her, wie sie auf die andere Seite dieses rauschenden Baches gelangen kann. Das Kamel aber musste innerlich lachen. Es fragte die Maus, »Worüber wunderst du dich? Sei mutig und geh weiter. Hab keine Angst, du bist mein Führer.« Die Maus aber war verlegen und wusste keine Antwort. Schließlich hob sie den Kopf und sagte, »Das ist ein tiefes, wildes Gewässer und ich fürchte, ich werde darin ertrinken.« Da lachte das Kamel. »Was, du hast Angst, diesen kleinen Bach zu durchqueren? Du bist doch so stark und konntest ein Kamel hinter dir herziehen. Wieso hast du nun Angst vor einem schmalen Bach? Nun gut, lass mich erst ins Wasser gehen, damit ich sehe, wie tief es ist.« Das Kamel betrat also den Bach. Das Wasser reichte ihm nur bis zu den Knien. Da sagte es zur Maus, »Siehst du, liebe Maus, da gibt es nichts zu fürchten. Das Wasser reicht nur bis zum Knie. So komm du auch ins Wasser und hab keine Angst.« Die Maus aber sah das Kamel verwundert an. »Was sagst du da? Das Wasser reicht dir bis zu den Knien? Weißt du denn nicht, was das heißt?« »Nein«, antwortete das Kamel, »das weiß ich nicht. Was bedeutet es denn?« Da murmelte die Maus, »Es bedeutet, dass die Knie eines Kamels völlig anders sind bei einer Maus.« Das Kamel musste über diese Worte lachen. Die Maus aber sah ein, dass es ertrinken wird, wenn sie sich ins Wasser begibt. Deshalb bat sie das Kamel inständig, dessen Rücken besteigen zu dürfen. Das Kamel hatte Mitleid mit der Maus und ließ sie aufsitzen. Es trug die Maus durch den Bach. Auf dem Weg zum anderen Ufer gab das Kamel der Maus den guten Rat, niemals grundlos auf etwas stolz zu sein. Es riet ihr, niemals etwas in Angriff zu nehmen, wenn von vornherein klar ist, dass es ihre Kräfte übersteigt.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hamide Zamani mit dem Titel Saranjam, das heißt Schicksal.
Yo, Ja. چندین آشنایی آخ داد دو تنها و دو سرگردان دو تنها و دو سرگردان دو بیکز دد و دو دامت کمین از پیش و از پس یا که میبینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و خش جان داد آخ دوز یاد جار
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahjul Balagha.
Imam Alis Denken im Spiegel des Nahjul Balagha. Wir sagten, dass Imam Ali sich für die Beseitigung von Armut und der Reduzierung von Klassenunterschieden einsetzte. Die Armut lässt sich durch die Herstellung von fruchtbaren Arbeitsmöglichkeiten bekämpfen. Wir widmen diesen Beitrag dem Thema Arbeit aus den Augen Imam Alis. In der islamischen Kultur nehmen Arbeit und Berufe, die der Gesellschaft nützlich sind, einen besonderen Platz ein. Der Islam lobt einen Menschen, der nach dem Erwerb eines rechtmäßigen Unterhaltes strebt. Aus der Sicht des Islams ist er wie jemand, der für die Sache Gottes kämpft. Aber im Gegensatz schätzt Gott keine arbeitsscheuen und verantwortungslosen Personen und sie erhalten von ihm keinen Segen. In verschiedenen Versen des Korans hat Gott die Menschen aufgefordert, einer Arbeit nachzugehen und sich auf rechtschaffenem Wege den Unterhalt zu verdienen. Außerdem gibt es in diesem Zusammenhang wertvolle Überlieferungen, Hadith vom Propheten des Islams, Salawatullah alai, und den Imamen aus seinem Hause. Sie alle zeugen von der Wichtigkeit der Arbeit im Islam. Imam Ali alayhis salam stellt den Menschen, um sie anzuspornen, die positiven Ergebnisse ihrer Anstrengungen in Aussicht, indem er sagt, dass Fleiß und Gottvertrauen hinsichtlich der Bestreitung des Unterhaltes schließlich zu einem Ergebnis führen. In einem Wort von ihm heißt es: Wer sich ernsthaft anstrengt und um einen Unterhalt bemüht ist, dem wird Gott aus einer Richtung sein tägliches Brot zukommen lassen, aus der er das nicht erwartet. Ebenso hat er gesagt: Die Tore für die Nahrung und das tägliche Brot sind geschlossen. Öffnet sie durch eine Tätigkeit, denn Arbeiten zieht Segen nach sich. Einmal sah jemand, Imam Ali alayhis salam, mit einem großen Bündel mit Dattelkernen. Er fragte ihn: Was ist das? Da antwortete der Imam: Das sind 100.000 Dattelbäume, so Gott will. Er wollte damit sagen, dass diese Dattelkerne einmal zu einem grünen Dattelhain werden, wenn der Mensch sich die Mühe macht, sie einzupflanzen und zu bewässern. Imam Ali alayhi salam ist der Überzeugung, je besser das Einkommen der Bürger ist, desto besser ist auch das Einkommen der Regierung. Und je ärmer die Bevölkerung ist, desto ärmer wird auch die Allgemeinheit sein. In seiner Anweisung 53 an Malik Ashtar schreibt er: Du solltest dir nicht mit Steuerermäßigungen schwer tun, denn es, deine Ermäßigung, ist eine Investition, die sich durch Aufblühen deiner Städte und Verschönerung deiner Gebiete für dich auszahlt. Die Untertanen werden dich loben, und du wirst dich darüber freuen, die Gerechtigkeit unter dem Volke zu vergrößern. Imam Ali alayhi salam widmet den Handwerkern und Kaufleute eine besondere Aufmerksamkeit. In dem gleichen Schreiben an seinen Verwalter in Ägypten heißt es: Malik Ashtar, nimm nun meine Empfehlung hinsichtlich des Rechtes der Kaufleute und Handwerker entgegen und gib die Empfehlung auch an deine Untergebenen weiter. Vernachlässige sie nicht, denn diese Kaufleute und Handwerker lassen Nutzen entstehen und sind Vermittler von Sicherheit und Wohl der Bevölkerung. Es kann vorkommen, dass Geschäftsleute gegen die Regeln eines gerechten Handels verstoßen, Waren hamstern, einen Betrug begehen oder Zinseszins nehmen und ähnliches. Imam Ali alayhi salam ruft daher sie und die Bevölkerung dazu auf, die Gebote des Islams für Handelsgeschäfte zu beachten und sagt: Ihr Händler, lernt erst die Gebote für den Handel kennen, dann betreibt Handel. Bei Gott, das Zinsgeschäft ist in dieser Gesellschaft noch weniger zu bemerken als eine Ameise, die über einen Stein läuft. Imam Ali machte die Menschen, die einen bestimmten Beruf nachgehen, darauf aufmerksam, dass sie auf gute und sorgfältige Arbeit achten und sagte: Sei nicht bestrebt, eine Arbeit eilig zu Ende zu bringen, sondern darum bemüht, sie gut zu verrichten. Denn keiner fragt, wie lange du für diese Arbeit gebraucht hast, sondern alle möchten wissen, wie gut die Arbeit und ihr Resultat ist. Einige glauben, Arbeit müsse ihrem Rang in der Gesellschaft entsprechen, und es sei unter ihrer Würde, wenn sie für andere gegen Lohn eine einfache Arbeit erledigen. Aber Imam Ali alayhi salam dachte nicht auf diese Weise. Arbeiten war für ihn selbstverständlich. Er selber berichtet: Einmal überkam mich in Medina großen Hunger. Ich suchte in der Umgebung der Stadt nach einer Arbeit. Da sah ich eine Frau, die Erdklumpen eingesammelt hatte und sie zu Lehm verarbeiten wollte. Ich machte mit ihr ab, dass ich für jeden Krug Wasser, den ich ihr bringe, eine Dattel von ihr erhalte. Ich brachte ihr 16 Krüge mit Wasser und sie gab mir 16 Datteln. Ich ging zum Propheten, Salawatullah alai, und wir aßen gemeinsam die Datteln.
Zwar hat es schon immer Arbeitslosigkeit gegeben, aber heute ist sie zu einem großen Problem angewachsen. Auch Arbeitsscheu ist ein Problem. Imam Ali alayhi salam sagt über Faulenzerei: Wer faul ist, verletzt seine eigenen Rechte und die der anderen. Imam Ali alayhi salam miede die Untätigkeit und er rief die anderen zu Fleiß und Anstrengungen auf und empfahl ihnen, sich vor Bequemlichkeit und Unlust, welche zur Armut führen, in Acht zu nehmen. Er sagte: Arbeiten geht mit Mühe einher, aber Untätigkeit ist Ausgangspunkt des Verderbens. Imam Ali alayhi salam bestellte das Land, betrieb Gartenbau und legte Wasserkanäle an. Von der vielen körperlichen Arbeit hatte er Schwielen und manchmal Blasen an den Händen. Einige der Brunnen und unterirdischen Wasserkanälen, die Imam Ali alayhi salam anlegte, werden in historischen Schriften mit ihrem Namen angeführt. Zu den Ursachen für Untätigkeit zählt auch die Isolation von der Gesellschaft. Der Hang zur Isolation lässt den einen oder anderen nicht nach einem besseren Leben streben und er begnügt sich mit den geringfügigsten Dingen. Aber gemäß Imam Ali alaihi salam steht das nicht im Widerspruch zum Jenseitsglauben und zur Bemühung um Zufriedenheit Gottes, wenn jemand auch den Angelegenheiten des weltlichen Lebens nachgeht. Einmal suchte der Imam einen seiner Helfer in Basar auf. Er hieß Alo ibn Ziyad Harisi. Als Imam Ali sah, dass er ein großes Haus hatte, sagte er zu ihm, »Mit diesem großen Haus kann man auch an ein großes Haus im Jenseits gelangen, vorausgesetzt, dass du in diesem Haus Gäste einlädst und gute Verwandtschaftsbeziehungen pflegst und die Pflichten, die dir Gott auferlegt hat, geeignet erfüllst. Dann wirst du durch dieses Haus an ein gutes Jenseits gelangen.« Allah sagte, »O Befehlshaber der Gläubigen, ich möchte mich über meinen Bruder Asim ibn Ziyad bei dir beklagen.« Der Imam fragte, »Worüber denn?« Da sagte Allah, »Er zieht alte Kleidung an und hat dem Weltlichen entsagt.« Da ließ Ali alaihi salam Asim kommen und sagte, »Hast du kein Erbarmen mit deiner Frau und deinem Kind? Ich denke, Gott hat dir gute Dinge erlaubt und du bist nicht damit zufrieden, sie zu nutzen.« Da sagte Asim verwundert zu Imam, »O Befehlshaber der Gläubigen, du isst und kleidest dich einfacher als ich. Wieso gibst du mir Anweisung, dass ich mich mit den weltlichen Dingen beschäftige?« Der Imam sagte, »Wehe dir, ich bin nicht wie du. Gott hat es doch den gerechten Oberhäuptern zur Pflicht gemacht, dass sie sich auf die Stufe der armen Leute stellen, damit die Armut die Armen nicht bedrückt und erdrückt. Aber du bist verantwortlich für dich und deine Familie und musst, während du an deine religiösen Pflichten und dein Jenseits denkst, auch darum bemüht sein, die Dinge zu beschaffen, die dir und deiner Familie das Leben erleichtern.«
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Sadira Ta'arif mit dem Titel Sozo Obos, auf Deutsch Instrument und Gesang.
آغاز ما تویی و سرانجام ما تویی بی تو مسیر عشق به آخر نمیرسد در سر در سرای محبت نوشته اند با سر کسی به محضر دلبر نمیرسد هر راه جابرین همه امار و میسم است در راه جابرین همه امار و میسم است چه شورش است که در خلق عالم است باز این چه شورش است که در خلق عالم است سالار هر مبارز بی انتها حسین ای کشته و هوش مقدس نما حسین ای کشته و هوش
خوشه و قد دست نمازه. حسين وقدوتي ساروا إليك قلبي وعقلي ودمعتي. يا محيي الكرامة تبكيك كل عين. لبيك يا إمامي لبيك يا حسين. لبيك يا إمامي لبيك يا حسين. لبيك يا إمامي لبيك يا حسين. باز برخیز که در غافله حاضر باشی، در جهان گذرایی که مسافر باشی. وقت جبران نشستن شده، برخیز و بیا. اربعین از دران خوش که جابر باشی، در مسیری که دران یار طلب کرده تو را. شرط اول قدم آن است که ناصر باشی. شکریم از سنگر هر به شوی میبردن. شکریم از سنگر هر به شوی میبردن. تا که هم پای حبیب ابن مظاهر باشی. کربلای تو همین جاست همین امروز است. کربلای تو همین جاست همین امروز است. عهدون با ولی اصل معاصر باشی. در دل اگر که گندم ری کشته ای نیا، خود را به پای درهم اگر کشته ای نیا. نورش نصیب قلب منافق نمی شود، دل بسته مقام که عاشق نمی شود. جای نشستن است مگر زیر نام تو، بیرک چگونه دم بزنم از خیام تو. این دست ها که چوب علم را گرفته اند، بیشک چنین گلود ستم را گرفته اند. بر کشتی نجات خدا ناخدا سه، رازه به هم تنیدن دلهای ما سه. حب الحسین یجمعانا شد نشان ما، در خیمه حسین یکی شد زبان ما. محشر کبرا به پا کرده است آن ذبح عظیم. بار بربندید، بار بربندید، بسم الله الرحمن الرحیم. روح بدن لبیک یا حسین. روح بدن لبیک یا حسین.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit. Islam hat das Thema Ernährung aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Im Koran und in manchen Überlieferungen werden nützliche Obstsorten und Nahrungsmittel genannt. Zum Beispiel beschreibt der Koran Honig als ein heilendes, natürliches Wundermittel. In diesem heiligen Buch wird auf Feigen und Datteln geschworen und die Wichtigkeit dieser beiden Früchte erwähnt. Im Gegensatz dazu tadelt der Islam den Genuss von alkoholischen Getränken und nicht nach islamischen Riten geschlachtetes Fleisch und sagt, dass es dadurch die seelischen und körperlichen Schäden kommen kann. Ein Kapitel der islamischen Lehren setzt sich mit Hygiene der Nahrungsmittel auseinander und befasst sich mit der Sauberkeit. Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, und seine Nachkommen empfehlen den Menschen, Obst, Gemüse und Fleisch vor dem Verzehr und Kochen gut zu waschen, damit sie gesund bleiben. Der Islam betont auch mäßiges Essen und sieht Überernährung als Grund vieler Krankheiten an. Dazu gibt es auch ein eigenes Kapitel im Islam über Tischmanieren. Diese Religion legt sehr hohen Wert auf diese Manieren, die sich auch auf die Gesundheit auswirken. Aus der Sicht der islamischen Gelehrten spielen diese Manieren auch bei der Persönlichkeit und Würde jedes Menschen eine große Rolle. Die Tischmanieren werden im Islam in verschiedene Themen untergliedert. Manieren vor dem Essen, während des Essens und nach der Nahrungsaufnahme. Über jeden Abschnitt sind einige Erläuterungen gemacht worden. So soll man sich vor dem Essen die Hände waschen und den Namen Gottes rufen. Imam Ali a.s. sagte zu seinem Anhänger Komail: O Komail, nenne während des Essens den Namen desjenigen, der dir nicht schadet, nenne dessen Namen, der alle Krankheiten und Probleme heilen kann. Wenn man seine Nahrungsaufnahme mit dem Namen Gottes beginnt, so bedeutet das auch, dass man Gott um Hilfe bittet, damit er uns schützt, zum Beispiel vor eventuellen schädlichen Folgen, die das Gericht haben könnte. Eine weitere Empfehlung ist, dass man vor dem Essen ein wenig Salz in den Mund nimmt. Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, sprach: Esst vor und nach dem Essen ein wenig Salz. In einer weiteren Überlieferung von ihm heißt es weiter: Gott offenbarte Moses, dass er sein Essen mit etwas Salz beginnt und auch mit Salz beenden soll. Denn Salz heilt 70 Krankheiten wie Lepra, Hals, Zahn- und Bauchschmerzen.
Dr. Hossein Rawazadeh, iranischer Experte für traditionelle Heilmedizin, erläutert, dass natürliches und nicht industrielles Salz Mikroben vernichtet. Er fügt hinzu, wenn man vor dem Essen ein wenig Natursalz zu sich nimmt, werden die Magenmikroben, die sich im Mundspeichel befinden, sehr schnell vernichtet. Ärzte sind der Meinung, dass das Salz im Mund diesen Bereich von Mikroben und Schmutz säubert und ihn für die Nahrungsaufnahme vorbereitet. Dr. Tomansians setzt sich in seinem Buch Hygienic Ruler in Islam mit dem Thema Salz vor dem Essen auseinander und schreibt: Der Speichel im Mund entsteht durch Speicheldrüsen. Je mehr Speichel sich mit dem Essen im Mund vermischt, desto schneller wandert die Nahrung die Speiseröhre hinunter in den Magen, wo sie auch schneller verdaut werden kann. Das Salz vor dem Essen stimuliert die Speicheldrüsen. Es entsteht mehr Speichel als normal, was bei der Verdauung behilflich ist. Er schreibt weiter, trifft das Salz auf den leeren Magen, so stimuliert es diesen und es werden mehr Sekretionen gebildet. Also hilft es auch beim Runterschlucken und bei der Verdauung. Imam Barer sagte, dass Gott Moses offenbarte, sag deinem Volk, dass es vor dem Essen Salz zu sich nehmen soll und nach dem Essen auch, sonst werden sie nur sich selbst tadeln. Diese Überlieferung ist ein Beweis für den gesundheitlichen Einfluss dieser Substanz und für deren Rolle bei der Behandlung von Krankheiten. Weiter wird empfohlen, dass man mit der rechten Hand essen und zuerst mit leichten Speisen beginnen sollte. Ernährungsexperten zählen dazu Suppen und Gemüsesalate. Eine weitere Sitte zur Nahrungsaufnahme, die im Islam erwähnt wird, ist, dass man langsam und wenig essen soll. Mediziner sind der Meinung, dass große Häppchen den Kiefer belasten und ein Teil der Nahrung unzerkaut in den Magen gelangt. Anders ist es, wenn man kleinere Portionen zu sich nimmt. Da bildet sich im Mund ausreichend Speichel und das Essen lässt sich leichter verdauen. Im Islam wurde auch abgeraten, dass man während des Essens Wasser trinkt. Ärzte sagen in diesem Zusammenhang, dass das viele Trinken die Verdauungsenzyme verdünnt und somit Probleme im Magen, im Verdauungssystem sowie bei Absorption des Nahrungsstoffes verursacht werden. Trinkt man jedoch in Maßen, so schadet es nicht. Interessant zu wissen ist auch, dass der Islam empfiehlt, dass man länger am Tisch sitzen bleiben soll. Imam Sadr sprach, setzt euch lang an den Tisch, denn diese Zeit wird nicht zu eurer Lebenszeit gerechnet. Weiter sprach er, Gott hat nie ein Volk während des Essens bestraft. Gott ist größer als dass er dem Menschen eine Gabe schenkt und ihn dann während deren Verzehr bestraft. Dann, wenn der Mensch fertig ist, wird er es aber tun. Das am Tisch sitzen führt zu Ruhe und Gelassenheit und wirkt sich positiv auf Körper und Seele aus. Der Islam möchte, dass sich der Mensch für das Essen Zeit nimmt. Liebe Hörer, Freunde, jetzt wissen auch Sie, welche gute Empfehlungen uns der Islam über die Essmanieren gemacht hat. Bis zu einer weiteren Folge. Betrut.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Mm-hmm.